Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Henn. Waldkraiburg ist eine beschauliche Stadt in Oberbayern. Und Waldkraiburg ist bunt. Menschen aus über 100 Nationen leben und arbeiten hier zusammen. Doch vor einigen Wochen erschütterte eine Serie von Anschlägen das tolerante Grundverständnis der Stadt. Mittlerweile ist der Attentäter gefasst. Und doch wirken die Anschläge nach. Unser Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem werfen wir einen Blick nach Hamburg. Rot-Grün hat heute den Koalitionsvertrag und den neuen Senat vorgestellt. Und Deutschlands größter Freizeitpark hat am Pfingstwochenende wieder geöffnet. Zu Besuch im Europapark Rust. Eingeworfene Scheiben, ein verheerender Brand, 6 Verletzte. Betroffen allesamt Inhaber türkischer Geschäfte. So geschehen im April in der oberbayerischen Stadt Waldkraiburg. Rasch wurde klar, dass es sich nicht einfach um Vandalismus handelte, sondern um gezielte Anschläge auf die türkische Gemeinde. Der Generalbundesanwalt nahm Ermittlungen auf. Mittlerweile sitzt der Attentäter, der sich selbst als IS-Anhänger bezeichnet, in Haft und hat umfangreich gestanden. Fest steht, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Wie wirken die Attentate in Waldkraiburg heute noch nach? Eine Reportage von unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke.
Das oberbayerische Waldkraiburg zu Pfingsten. 12 Bronzeglocken der katholischen Kirche Christkönig läuten zur Messe. Nur 100 Meter weiter, im Rathaus, sitzt Bürgermeister Robert Pötzsch und beschreibt die Gefühlslage seiner 24.000 Einwohnerstadt.
Die Stimmung ist wieder sehr gut, die war auch nach wie vor nicht schlecht. Waldkraiburg ist eine bunte Stadt, allein schon aus der Geschichte. Menschen aus über 100 Nationen haben hier eine Heimat und Arbeitsmöglichkeiten gefunden. Bei uns war schon kurz nach der Tat sichtbar, dass vor allem 2 Eigenschaften unsere Stadtgemeinschaft prägen, die Solidarität und der Zusammenhalt untereinander.
Diesen Zusammenhalt beschwört auch Yildiray Yirgit, der auf dem Marktplatz von Waldkraiburg in der Sonne sitzt. Über die Festnahme des mutmaßlichen Täters seien hier alle erleichtert gewesen.
Natürlich beruhigt jeden, türkischer Bürger, auch rumänischer Bürger, auch deutscher Bürger, alle. Also alle beruhigt es.
Sogar die direkt von den Anschlägen Betroffenen, wie der Pizzabäcker Serdar Artuk, dessen Laden verwüstet wurde, loben die Polizei.
Also ich habe Vertrauen auf deutsche Rechtsstaat. Es hat sich auch bestätigt, weil sie unternehmen was. Sie nehmen das total ernst und das gibt uns Sicherheit.
Erstaunlicherweise sprechen die Betroffenen derzeit besser über die Ermittlungsbehörden als die Behörden selbst. Es gibt Meinungsverschiedenheiten und Kompetenzstreitigkeiten zwischen den bayerischen Ermittlern auf der einen und der Bundesanwaltschaft auf der anderen Seite. Die Karlsruher Behörde hatte das Verfahren schnell an sich gezogen. Zu schnell finden einige Kriminaler in Bayern und sticheln. Der Generalbundesanwalt habe ohne große Aktenkenntnis übernommen. Es habe gegolten, Ober sticht unter. Die Bundesanwaltschaft hat eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks bisher unbeantwortet gelassen. Die bayerischen Behörden dürfen sich offiziell vorerst nicht mehr äußern. Der Leiter der Sonderkommission Prager, Hans-Peter Butz, hatte den mutmaßlichen Täter Muharrem D. als eine narzisstische Persönlichkeit bezeichnet, die, Zitat, die Wahrnehmung genoss. Die Taten hätten das Ego des 25-jährigen Deutschkurden positiv angesprochen. Bürgermeister Pötzsch sagt, nach allem, was bisher ermittelt und bekannt geworden sei, könne man fest davon ausgehen,
dass es eben ein Einzeltäter war, der die vorhergegangenen Taten auch begangen hat, sodass es keine weiteren Taten jetzt erst einmal zu befürchten waren. Und da waren natürlich nicht nur ich, sondern auch alle hier in Waldkraiburg Lebenden, ob türkische Gemeinde oder die gesamte Gemeinschaft, wirklich froh, dass das jetzt gelöst war.
Hätte die Polizei Muharrem D. nicht mit viel Glück festgenommen, wäre der arbeitslose Einzelhandelskaufmann wahrscheinlich zu einem noch weit hemmungsloseren Attentäter geworden. Mit fast 2 Dutzend fertiggestellten Rohrbomben, 30 Kilogramm Sprengstoff und einer Pistole wollte der gebürtige Altöttinger laut eigener Aussage Anschläge auf türkische Einrichtungen in ganz Deutschland ausüben, darunter zum Beispiel auch die DITIB-Zentralmoschee in Köln oder das türkische Generalkonsulat in München. Aber auch in seiner oberbayerischen Heimat plante Muharrem D. weitere Gewalttaten. Hartmut Lang, Sprecher des örtlichen Antirassismusbündnisses Mühldorf ist bunt.
Ich weiß von Familien, die also wirklich aus Angst Frauen das Weinen angefangen haben und persönliche Angst entsprechend hatten, die, obwohl sie jetzt gar nicht die direkten Betroffenen waren, aber eben in der türkischen Gemeinde und klar, dadurch natürlich die Angst war, trifft es mich auch irgendwann oder jemanden aus meiner Familie.
Um diese Angst endgültig abzubauen, plant die Stadt Waldkraiburg unter Bürgermeister Pötsch im Juni einen Tag des offenen Dialogs mit möglichst vielen Teilnehmern aus möglichst vielen Nationen und Kulturen.
Nach den Anschlägen war es mir vor allen Dingen wichtig, dass wir die Gemeinschaft in unserer Stadt weiter stärken. Es bilden sich Gruppen, es lösen sich Gruppen auch wieder auf. Wir wollen hier alle Bürger einladen, ihr eigenes Waldkraiburg weiterzuentwickeln. Es soll eine Art Zukunftswerkstatt sein, die sich zunächst mit der Frage beschäftigt, wie die Gemeinschaft hier in Waldkraiburg weiter ausgebaut werden kann, weiter gestärkt werden kann.
Pötsch findet, die bayerische Polizei habe sich und ihre Arbeit in Waldkraiburg vorbildlich präsentiert. Vor allem der frühe und offene Dialog mit der türkischen Moscheegemeinde habe Vorbehalte und Ängste abgebaut.
Und genau dieser transparente Austausch war wichtig. Und da bin ich sehr dankbar an alle Betroffenen, vor allem auch an die türkische Gemeinde, dass sie hier auch den Mut gezeigt haben, in die Arbeit der Polizei, der Ermittlungsbehörden zu vertrauen. Und das war mit Sicherheit in dieser Phase nicht einfach, aber es war genau der richtige Weg.
Und der mutmaßliche Täter Muharrem D., ihm droht eine lebenslange Haftstrafe wegen 27-fachen versuchten Mordes. Ob er wirklich ein überzeugter Anhänger des IS ist, wie er selbst behauptet, oder ob er für seinen grenzenlosen Hass einfach eine Begründung, einen ideologischen Überbau suchte, die Bundesanwaltschaft versucht das in den nächsten Wochen herauszufinden.
Waldkraiburg nach den Anschlägen auf türkische Geschäfte. Michael Watzke berichtete. In Verhandlungsrunden hat es gedauert. Nun ist sie besiegelt, die neue rot-grüne Koalition in Hamburg. Schon seit 2015 stellt Rot-Grün einen gemeinsamen Senat. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar erlitt die SPD allerdings herbe Verluste, blieb aber mit 39% der Stimmen stärkste Kraft. Die Grünen hingegen konnten mit 24% ihr Ergebnis fast verdoppeln. Soeben haben die beiden Parteien im Hamburger Rathaus den Koalitionsvertrag vorgestellt und dazu bin ich jetzt verbunden mit unserem Landeskorrespondenten Axel Schröder. Herr Schröder, es sickerte schon im Vorfeld durch, beim Personal gibt es kaum Überraschungen, also alles beim Alten?
Ja, nicht ganz. Also es gibt drei Neuigkeiten. Cornelia Prüfer-Storks, die bisher die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz geführt hat. Sie hatte schon angekündigt, mit 64 Jahren nicht mehr weitermachen zu wollen. Ihre Behörde wird nun aufgeteilt. Die Gesundheit wandert in die Behörde für Arbeit und Soziales, der Verbraucherschutz in die Justizbehörde. Und da sind wir schon bei Neuerung Nummer zwei. Dort in der Justizbehörde wird der Grüne Till Steffen durch seine Parteikollegin Anna Gallina ersetzt. Und Neuerung 3 ist, der Grüne Agnes Tjax wird Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Bislang ist der Verkehr Teil der Wirtschaftsbehörde und nun gibt es da für die Grünen ein eigenständiges Ressort.
5 Senatoren und nur 2 Senatorinnen stellt die SPD. Diese Frauenquote stieß parteiintern auf Kritik. Warum so wenig Frauenpower?
Ja, also Sie haben recht, tatsächlich war das schon Olaf Scholz, der als Bürgermeister viel Wert gelegt hat auf eine paritätische Besetzung der Senatorinnen und Senatorenposten. Das hat diesmal nicht hingehauen. Ein Grund dafür, ich hatte es schon erwähnt, ist die Aufteilung der von Cornelia Prüfer-Storks bisher geführten Gesundheitsbehörde. Und diese Position fällt also schon mal weg. Wenn man also jetzt nicht nur die SPD-Senatorinnen und Senatoren hinten sich anschaut, sondern sozusagen die gesamte Verteilung, dann sind wir bei 5 von Männern und 4 von Frauen geführten Behörden. Klar, der Bürgermeister zählt dann auch noch dazu. Und man kann aber sagen, 2 der Behörden, die von Frauen geführt werden, die bekommen jetzt deutlich mehr Kompetenzen, als sie vorher hatten. Und vielleicht gleicht dieser Macht- und Einflusszuwachs dann den Wegfall dieser frauengeführten Gesundheitsbehörde dann ein Stück weit aus. Also ganz so schief ist das Bild dann hier doch nicht.
Die Ressortverteilung ist ja das eine, die inhaltlichen Schwerpunkte das andere. Kommen wir zum Koalitionsvertrag. Gibt es neue Projekte, die sich die rot-grüne Koalition vorgenommen hat?
Ja, die gibt es. Das ist zum einen die autoarme Innenstadt rings um den Jungfernstieg, also an der Binnenalster, sozusagen die Visitenkarte der Innenstadt. Auch die Mönckebergstraße soll umgestaltet werden, also die große Einkaufsmeile am Hauptbahnhof. Dann will man das Kohlekraftwerk Moorburg auf Gas umstellen. Das ist übrigens eine SPD-Idee, nicht etwa von den Grünen. Und man möchte die weltweit größte Wasserstoffproduktion hier im Hafen aufbauen. Und man möchte den Radwegebau, also die Anzahl der Kilometer, der pro Jahr gebauten Radwegekilometer, verdoppeln. Das sind so die Kernneuerungen, die dieser Koalitionsvertrag mit sich bringt.
Das klingt schon nach Mobilitätswende. Wie grün ist der Koalitionsvertrag denn insgesamt?
Naja, ist auf jeden Fall auf dem Papier grüner als der letzte Koalitionsvertrag vor 5 Jahren. Da hatte der damalige Bürgermeister Olaf Scholz recht süffisant erklärt, es gebe halt jetzt einen kleinen grünen Anbau am prächtigen SPD-Rathaus. Das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Und man muss natürlich auch das Wahlergebnis da in Rechnung stellen. Bei der Wahl haben die Sozialdemokraten leicht verloren, immer noch besser abgeschnitten als gedacht. Die Grünen haben ihr Ergebnis fast verdoppelt und insofern ist der jetzt vorgestellte Vertrag natürlich um einiges grüner als der alte, aber man muss abwarten. Am Ende wird sich zeigen, inwiefern tatsächlich mehr Radwege gebaut werden können. Also da wurde die Zielmarge in den letzten Jahren auch schon immer gerissen. Damals hatte man sich 50 Kilometer pro Jahr vorgenommen und hat es nicht geschafft. Jetzt sollen es bis zu 100 Kilometer werden. Da muss man mal abwarten, wie das funktionieren soll.
In Corona-Zeiten.
Und gleichzeitig der Verkehr rollen soll. Also das muss man noch abwarten, wie sich das alles dann tatsächlich realisieren lässt.
SPD und Grüne haben ihren neuen Koalitionsvertrag vorgestellt. Axel Schröder berichtete. Vielen Dank. Gute Nachrichten für Adrenalin-Junkies. Seit diesem Wochenende ist Deutschlands größter Freizeitpark wieder geöffnet, der Europapark Rust, rund 40 Kilometer nördlich von Freiburg. Wegen der Corona-Krise hatte sich der Saisonstart um Monate verspätet. Und obwohl die Menschen in der Achterbahn und in manch anderen Fahrgeschäften wie eh und je vor Begeisterung kreischen, hat sich in Corona-Zeiten vieles verändert. Wer mitfahren will, muss sich eine Maske über Mund und Nase schieben. In den Schlangen muss der Abstand gewahrt werden und die tägliche Besucherzahl ist begrenzt. Thomas Wagner mit Eindrücken aus dem Europapark.
Oh, törichte Sterbliche, bedenket, wer es wagt, die Ruhe der Toten zu stören.
Christina Knirsch aus Karlsruhe nimmt dieses Wagnis auf sich. Sie gehört zu den ersten Besuchern des Europaparks Rust. Klar, eine Runde Geisterbahn fahren muss sein.
Ich glaube, die Geister sind erschrocken jetzt, wenn ich komme. Vielleicht, weil der erste Tag heute offen ist und dass jetzt endlich mal wieder Besucher kommen.
Denn über Monate hinweg stand alles geisterhaft still in Deutschlands größtem Freizeitpark, so groß wie 133 Fußballfelder, rund 40 Kilometer nordwestlich von Freiburg. Und jetzt am Eröffnungswochenende riesiger Andrang, Gedränge und Geschiebe auf dem Gelände, keine Spur davon.
Es ist deutlich weniger. Man begegnet sich mit Abstand. Man nimmt ein bisschen mehr Rücksicht. Gemütlicher, wie wenn volle Pulle ich.
Und noch etwas, meint Christina Knirsch, hat sich gegenüber den Besuchen in den Vorjahren verändert.
Mundschutz, Online-Reservierung vom Ticket. Es hat funktioniert, ja. Ja, im Anfang ist der Surfer ein bisschen zusammengebrochen, aber ich denke, wenn so viel 1000 Leute gleichzeitig was möchte, lässt sich's nicht vermeiden.
Bienvenue à Europa Park. Pensez à vous laver régulièrement les mains et maintenez une distance minimale de 1,50 m.
Nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch und auf Französisch appellieren Lautsprecherdurchsagen an die Gäste, Abstand halten, sich nicht näher kommen als die üblichen 1,50 Meter, einer von vielen Bestandteilen des Corona-Konzeptes, das die Manager des Freizeitparkes entwickelt haben. Ein anderes wichtiges Element, wer in den Park will, muss sein Ticket online vorab buchen. Und die Gästezahl ist beschränkt.
Nämlich auf 10.000 Gäste gleichzeitig. Und starten nunmehr mit diesen 10.000 und wollen eben Erfahrung sammeln und dann sukzessive, wenn es klappt und wenn es gut geht, die Besucherzahl hochfahren. Wir haben sehr starke Beschränkungen im gastronomischen Bereich. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir die ein oder andere Show noch aufmachen können. Man könnte wieder fahren
jetzt. Roland Mack ist der Boss schlechthin im Freizeitpark Rust. Für den Anfang 10.000 Besucher pro Tag, damit wird das Unternehmen nie und nimmer auf die 5,6 Millionen Gäste aus dem vergangenen Jahr kommen. Doch Mack gibt sich optimistisch. Für schlechte Zeiten habe man vorgesorgt. Wenn es die Infektionslage zulasse, werde man die Besucherkontingente stufenweise ausweiten. Mack ist ein Machertyp, den man seine 70 Jahre nicht ansieht. Über die Wiedereröffnung freut er sich aber wie ein kleines Kind.
Die Gäste kommen, die Gäste reißen uns die Karten aus der Hand. Heute Morgen am Eingang war natürlich wirklich ein wunderschöner Moment zu sehen, wie Kinderaugen strahlen, wie Gäste sich über Wochen auf diesen Tag gefreut haben.
Tatsächlich, die Stimmung ist ausgelassen bei den ersten Gästen, die lachend und feixend mal in der Achterbahn, mal in kleinen Booten sitzen, die künstliche Wasserfälle hinabstürzen.
Ich war gerade auf der Poseidon, eine Wasserachterbahn im Europapark. Man fährt dann quasi in Wasser rein, man wird nass gespritzt.
Dina Stasny aus Frankfurt gehört ebenfalls zu den ersten Besuchern, die nach der Wiedereröffnung in den Freizeitpark gekommen sind. Allerdings,
man muss Abstand halten in der Schlange, man muss die Maske tragen in den Fahrgeschäften und auch in der Schlange. Im Boot selber wird eine Reihe freigehalten und man sitzt nur neben den Personen, mit denen man da ist. Genau, maximal zu zweit.
Einschränkungen, die aus Sicht von Dina Stasny akzeptabel sind. Sie findet's
eigentlich okay.
Was angenehm ist, ist halt, ist auch natürlich auch ein bisschen leerer alles. Das ist natürlich auch angenehm. Die Leute kommen nicht so nah, das finde ich nicht schlecht, aber irgendwie fehlt die Stimmung, da kann man sagen, eindeutig.
Ergänzt Dirk Krumholz aus Offenburg. Doch nicht nur die Gäste spüren. In Corona-Zeiten hat sich was geändert im Freizeitpark.
Hello, how are you? Are you enjoying being a tourist today? Well, we are here in Europa Park. We are promoting being social distance.
Westi Grimstedt trägt einen bunten Anzug, der dem eines Zirkusdompteurs ähnelt. Der Engländer ist einer jener Animateure, die auf den Sträßchen im Europapark normalerweise auf die Shows hinweisen. Die müssen derzeit aber noch ausfallen. Sein Job jetzt? Ich habe Desinfektionsmittel in der Hand, das gebe ich an die Besucher weiter. Ich appelliere daran, Abstand zu wahren. Aber das ist ja auch eine Art Unterhaltung und wir zaubern ja trotzdem noch ein Lächeln auf die Gesichter der Besucher, so gut wir eben können. Vieles hat sich geändert in Corona-Zeiten, Änderungen, die aus Sicht von Unternehmenschef Roland Mack notwendig sind. In einem Café blickt er schräg gegenüber Richtung Geisterbahn und auf die Gäste, die dort hineingehen.
Ja gut, auf alle Fälle werden sich die Geister freuen, wenn jetzt Geister in die Geisterbahn hinzukommen mit den Masken auf dem Kopf. Ich glaube, so eine schöne Zeit hatten die Geister noch nie.
Achterbahn mit Abstand. Der Europapark Rust hat wieder geöffnet. Sie hörten eine Reportage von Thomas Wagner. Rückschritt für MeToo. An amerikanischen Hochschulen gelten neue Regeln bei sexueller Belästigung. Ein Thema gleich in Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Henn.